Herr Jesus, ich lobe und preise dich und ich erhebe dich und deinen heiligen Namen, der so viel höher steht als alle anderen Namen. Kein anderer Name ist uns unter dem Himmel gegeben als deiner, durch den wir sollen selig werden. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Du hast alles getan, auf dich wollen wir uns jetzt ausrichten und fokussieren und wir bitten dich, dass du hier mächtig wirkst durch deinen heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst und mir deine Vollmacht schenkst, mir deine Worte in meinen Mund legst, dass alles, was hier gesagt wird, allein zu deiner Ehre dient. Amen. Wir befinden uns im Jahr 605 vor Christus. Wer jetzt glaubt, das sei der Beginn eines Asterix und Obelix-Comics, der liegt falsch. Asterix und Obelix spielt im Jahr 50 vor Christus, also Jahrhunderte später. Das Jahr 605 vor Christus ist historisch allerdings ein sehr bedeutsames Jahr, denn das ist das Jahr, in dem die Babylonier endgültig zur Weltmacht werden. Etwa 10 Jahre zuvor hatten sie die assyrische Weltmacht niedergeschlagen und zerstört. Nun im Jahr 605 vor Christus schlagen sie die Ägypter vernichtend bei der sogenannten Schlacht von Karkemisch. Damit ist der Weg frei und die Babylonier werden für Jahrzehnte die Welt beherrschen. Im Jahr 605 taucht ein Name auf, den wir alle kennen, zunächst als Kronprinz Nebukadnezar. Dann aber noch im selben Jahr, nach dem Tod des Vaters Nabopolassar, als König von Babel. Und dieser König von Babel, er wird insgesamt 3-mal vor den Toren Jerusalems stehen, im Verlaufe der Geschichte, und er wird Tausende der Juden deportieren nach Babylon. Zum ersten Mal eben in diesem Jahr, 605 vor Christus. Und unter diesen Deportierten befinden sich auch Daniel und seine 3 Freunde, die später Schadrach, Meschach und Abednego genannt werden. Und das waren junge Leute, die keine Gebrechen hatten, die schön waren, von gutem Aussehen, einsichtig, weise, klug, verständig. Ich habe mir gedacht, ist ja spannend, dass die Bibel hier mich beschreibt. Aber nein, Spaß beiseite, es geht um Daniel und seine 3 Freunde. Diese Männer erlangen aufgrund der Fähigkeiten, die Gott ihnen geschenkt hatte und auch aufgrund ihres körperlichen Aussehens, ihrer Tüchtigkeit, ihrer Kraft, große Gunst beim König von Babel. Und sie werden zu hohen Beamten im babylonischen Königreich. Wir werden uns heute 3 der Kapitel im Buch Daniel ansehen und uns natürlich fragen, was hat die Geschichte Daniels und seiner 3 Freunde mit uns zu tun? Lässt sich diese Jahrhunderte, Jahrtausende alte Geschichte in unsere Zeit übertragen? Spielt sie hinein in unseren Alltag? Und wir beginnen in Kapitel 3. Das ist vermutlich neben dem Kapitel 6, Daniel in der Löwengrube, eines der bekanntesten Kapitel aus diesem Buch. Es ist nämlich das Kapitel, in dem Daniels Freunde in den Feuerofen geworfen werden. Was war geschehen? Der babylonische Herrscher Nebukadnezar, er war stolz und überheblich und er hatte, so berichtet es die Bibel, ein 30 Meter hohes Standbild errichten lassen von sich selbst. 30 Meter hoch, das müssen wir uns einmal vorstellen, welch Hybris. Wie überheblich kann ein Mensch sein? Und damit nicht genug. Er befiehlt all seinen Untertanen, zu bestimmten Tageszeiten vor diesem Standbild niederzufallen und dieses Standbild und damit Nebukadnezar als Gott zu verehren und anzubeten. Das war der Befehl des Königs von Babel. Aber die 3 Freunde Daniels, Schadrach, Meschach und Abednego, sie weigern sich, sie wollen das nicht tun. Sie werden also gefangen genommen, sie werden vor den König geführt, sie werden angeklagt und mit dem Tod bestraft. Nun könnte man meinen, sie knicken ein vor dem König. Ich glaube, etliche von uns würden vermutlich einknicken vor einem mächtigen Herrscher und Tyrannen und Despoten, aber nicht diese 3 Männer. Sie sagen, gut, König, wir sind in deiner Hand. Natürlich kannst du das Todesurteil vollstrecken. Wir sind überzeugt, dass Gott uns retten kann, so bekennen sie es. Aber wenn er es nicht tut, nun, dann nehmen wir unser Schicksal aus seiner Hand. Aber eines werden wir garantiert nicht tun, wir werden uns nicht niederwerfen vor deinem Standbild und dich als Gott verehren. Es gibt für uns nur einen Gott und das ist der Gott des Himmels und der Erde. Und nur ihm werden wir dienen, koste es uns, was es wolle. Was für ein Zeugnis, nicht wahr? Und solche mutigen Männer und Frauen hat es in der Geschichte vielfach gegeben. Eines aus meiner Sicht der beeindruckendsten Beispiele ist der Münsteraner Bischof van Galen. Ich weiß nicht, wer den Münsteraner Bischof van Galen kennt. Der hat im Jahr 1941 eine der aus meiner Sicht tiefgründigsten und gewaltigsten Predigten gehalten, die ich jemals neben denen von Spurgeon oder Billy Graham gehört oder gelesen habe. Und in dieser Predigt, da greift er von der Kanzel herab das Nazi-Regime direkt an. Und das macht diese Predigt so gewaltig. Dieser Bischof van Galen, er philosophiert nicht nur vor seinem warmen Kamin mit einem Glas Wein in der Hand mit seinen Freunden über Frieden und Gerechtigkeit. Nein, er ist bereit, unter Einsatz seines eigenen Lebens diese Terrorherrschaft anzuprangern von der Kanzel. Man findet diese Predigt im Wortlaut im Internet, wenn ihr Lust und Zeit habt. Googelt einmal die Predigt gegen Euthanasie von Bischof van Galen. Es ist eine fantastische Predigt. Er wendet sich gegen die mächtigen Nazis und die Terrorherrscher, die nichts anderes im Sinn haben, als ihr Regime voranzutreiben und über Leichen gehen. Und er greift das direkt an. Wer hat euch das Recht gegeben, sogenanntes unwertes Leben auszulöschen? Und wo soll das hinführen, wenn man Willkür und Terror Tür und Tor öffnet? Dann ist keiner von uns mehr sicher. Und wir werden uns nicht beugen, so ruft er die Christen auf. Wir werden uns diesem Terrorregime nicht beugen, wir dürfen das nicht zulassen. Lieber sterben, als gegen Gott zu sündigen. Lieber sterben, als nur eines seiner guten göttlichen Gebote so dermaßen zu verdrehen und zu missbrauchen und aufzuheben, wie es die Nazis getan haben. Eine gewaltige Predigt. Diese drei Männer waren vielleicht das Vorbild, die nicht einknicken vor Terror und Gewalt. Tatsächlich, sie entgehen ihrem Schicksal zunächst nicht. Sie werden in den Feuerofen geworfen. Und hier erkennen wir auch, was für ein brutaler und grausamer Herrscher Nebukadnezar war. Er ist so zornig und wütend auf diese drei Freunde, dass er den Feuerofen 7-mal heißer anschüren lässt als üblich. Wie brutal kann ein Mensch sein? Die drei Männer werden in den Feuerofen geworfen, aber überraschenderweise verbrennen sie nicht. Eigentlich hätten sie auf der Stelle tot sein müssen, aber nein, das ist nicht der Fall. Denn was war geschehen? Es tritt ein vierter Mann in den Feuerofen zu ihnen. Nun lege ich das als evangelikaler, konservativer Prediger so aus, dass es unser Herr Jesus Christus ist, der die drei Männer im Feuerofen bewahrt. Das ist Auslegung, da muss man nicht folgen. Ich bin davon überzeugt, es ist Jesus, der sie hier im Feuerofen bewahrt. Und Nebukadnezar sieht das. Er bekommt das mit. Und er fragt tatsächlich, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Seine Diener, sie antworten ihm, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und als Nebukadnezar das sieht, da lässt er die drei Männer natürlich sofort aus dem Feuerofen herausholen. Sie behalten ihr Leben, sie sind wundersam gerettet, aber nicht nur das. Er demütigt sich sogar vor dem Gott des Himmels und der Erde. Es heißt dann in Kapitel 3, ab Vers 29, so sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego größere Macht im Lande Babel. Erstaunlich, nicht wahr? Der König wird Zeuge eines unfassbaren Wunders. Und er anerkennt, es gibt nur einen Gott. Und er steht höher als alle falschen und toten Götzen in Babylon. Leider lehrt uns die Geschichte, nämlich in Form des vierten Kapitels, dass es mit dieser Demut des Königs Nebukadnezar nicht sehr weit her war. Im vierten Kapitel erfahren wir, dass dem König ein Traum offenbar geschenkt wird in der Nacht. Kapitel 4, Vers 7. Hier heißt es, dies sind aber die Gesichter, die ich gesehen habe. Nebukadnezar spricht in der Ich-Perspektive. Die ich gesehen habe auf meinem Bett. Siehe, es stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig. Und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er war zu sehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich. Und er gab Nahrung für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm. Und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen, und alles Fleisch nährte sich von ihm. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bett, und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Der rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lass den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben, er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase liegen. Vom Tau des Himmels soll er nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren an den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden und 7 Zeiten sollen über ihn hingehen. Dieser Befehl ist im Rat der Wächter beschlossen und das Gebot ist eine Entscheidung der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will und selbst den Niedrigsten der Menschen über sie setzen kann. Das ist der Traum des Königs Nebukadnezar. Keiner seiner Zauberer und Traumdeuter und Wahrsager ist dazu imstande, diesen Traum offen zu legen. Also lässt der König Daniel rufen. Und Daniel wird von Gott die Offenbarung dieses Traums geschenkt. Er kann dem König diesen Traum auslegen. Und er sagt, König, der hohe, große, mächtige Baum, den du gesehen hast, das bist du selbst. Aber du hast auch gesehen, dass das Gericht über dich beschlossen ist. Dieser Baum nämlich, er wird abgehauen werden. Und genau so kam es tatsächlich. Allerdings nicht sofort, das ist spannend. Wenn wir das gesamte Kapitel 4 lesen, dann bemerken wir, dass Gott, der Herr, schon 12 Monate vorher, bevor sich dieser Traum letztlich erfüllt, Nebukadnezar im Grunde warnt, so könnte man es sagen. Dieser Traum ist eine Warnung, halte dich zurück, bleibe demütig, werde nicht stolz und überheblich. Aber der König achtet nicht auf den Traum. Und dann heißt es, nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Kraut wird man dich fressen lassen wie die Rinder und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Kraut wie die Rinder und vom Tau des Himmels wurde sein Leib nass, bis sein Haar wuchs, so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Die moderne liberale Theologie stellt diese Geschichte natürlich in Frage. Wie sollte es auch anders sein? Sie stellt ja fast alles in Frage, was hier in Gottes lebendigem Wort geschrieben steht. Moderne Theologen behaupten, das sei so nie geschehen, Nebukadnezar habe nie 7 Jahre lang nicht in Babel regiert. Nun wissen wir sogar aus außerbiblischen Quellen, ihr Lieben, dass die Geschichte sich genauso begeben hat, wie sie hier in der Bibel berichtet wird. Nebukadnezar war insgesamt beinahe 45 Jahre lang Herrscher in Babel und 7 Jahre lang davon konnte er die Regierungsgeschäfte in Babylon nicht führen. Wir wissen nicht genau, warum. Die Forscher nehmen eine Depression an. Aber noch einmal, außerbiblische Quellen bestätigen die Genauigkeit der historischen Angaben der Bibel. Nach diesen 7 Jahren wird Nebukadnezar tatsächlich wieder in sein Amt als König eingesetzt und er führt die Regierungsgeschäfte bis zu seinem Tod. Und erneut nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung. Es heißt in Kapitel 4, Vers 34, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Wieder demütigt sich Nebukadnezar unter Gott, den Herrn, aber hier endet seine Geschichte. Mehr erfahren wir von Nebukadnezar in der Bibel nicht mehr. Wir wissen also nicht, wie lange diese Zeit der Demut und der Unterwerfung unter den allmächtigen, lebendigen Gott des Himmels und der Erde angehalten hat. Und alles, was ich dazu sagen könnte, wäre reine Spekulation. Was wir aber wissen, wie die Geschichte fortgesetzt wird, nämlich in Kapitel 5 mit König Belsazar. Und da heißt es, König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus trinke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Der junge Herrscher Belsazar, er veranstaltet ein großes Fest und man muss fast sagen, ein großes Trink- und Saufgelage. Mit tausenden Gästen betrinkt er sich und begeht in seinem Suff, bitte entschuldigt, wenn ich es ein wenig salopp formuliere, einen großen Frevel. Er lässt die aus dem Tempel zu Jerusalem geraubten heiligen Gegenstände in Form von Bechern und Gefäßen vor sich bringen, um diese Becher zu entheiligen und im Grunde zu schänden, indem er daraus trinkt. Und nicht nur das. Gleichzeitig lässt er auch alle anderen Gäste daraus trinken und sie verehren ihre toten Götzen. Was geschieht? Das Gericht Gottes. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Ich denke, es wäre uns ganz ähnlich ergangen, wenn wir auf einmal eine geisterhafte Hand an der Wand uns gegenüber erblickt hätten. Stellen wir uns das einmal vor. Stellt euch vor, auf einmal würde hier eine Hand erscheinen und sie würde einen Text verfassen, an diese Wand schreiben, den wir nicht einmal verstehen und entziffern könnten. Das würde uns erschrecken. Ich habe mir vorgestellt, dass Belsazar das vielleicht zuerst auf seine Betrunkenheit geschoben hat. Vielleicht war das nur eine Halluzination. Aber all die anderen mit ihm sahen diese geisterhafte Hand und diese Schrift an der Wand ja ebenso. Und er wird bleich vor Entsetzen. Und er ruft auch wieder seine Wahrsager und die Zeichendeuter und die Zauberer. Helft mir, ich muss wissen, was hier steht, aber keiner kann es ihm deuten. Da kommt die Königin Mutter und sie erinnert sich, schon unter Nebukadnezar, da gab es einen Mann, Daniel, der den Geist der höchsten Götter, hier wird in der Mehrzahl gesprochen, wir machen das so, den Geist des höchsten Gottes in sich trägt und der ist dazu in der Lage, Belsazar, dir diese Schrift zu entziffern. Daniel kommt vor den König und tatsächlich. Es ist interessant, was Daniel sagt und sehr beachtenswert, auch für uns heute. Kapitel 5, Vers 18, geschrieben steht dies. O König, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei den Wildeseln hausen und fraß Kraut wie die Rinder. Und sein Leib wurde nass vom Tau des Himmels, bis er lernte, dass der höchste Gott Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, bronzenen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch etwas wissen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Bevor wir die Bedeutung der Schrift betrachten, lasst uns im Kopf behalten, was Daniel dem König Belsazar offen ins Gesicht sagt. Du kanntest die Geschichte deiner Vorfahren. Du wusstest sehr wohl um diesen großen und einzig wahren Gott des Himmels und der Erde. Du wusstest, was dem König Nebukadnezar widerfahren war, dessen Herz sich überhoben hatte, der stolz geworden war, der das alles seinem eigenen Verdienst zugeschrieben hatte. Und doch hast du dich selbst nicht gedemütigt. Du hast diesen einzig wahren Gott nicht anerkannt. Und deswegen hat er sein Gericht über dich beschlossen. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Manchmal geht es mit dem Gericht Gottes über einen Menschen sehr schnell, ohne weitere Zeitverzögerung. Belsazar wird gerichtet, Königtum gezählt und beendet, er selbst gewogen und für zu leicht befunden. Ein moralisch verwerflicher Mensch, der sich nicht an den Geboten Gottes orientieren wollte, der in Ausschweifungen lebte, dessen Herz genauso stolz und überheblich war wie das vieler Herrscher vor ihm. Und dafür wird sein Reich zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Es gibt eine interessante geschichtliche Parallele dazu, beziehungsweise man muss es anders formulieren, die Geschichte stützt die Bibel auch an dieser Stelle. Wir wissen heute, dass es ein großes Gastmahl des Königs Belsazar gab, während die Meder und die Perser bereits vor den Toren der Stadt Babels standen. Und in dieser Nacht drangen die Meder und Perser tatsächlich in den Palast ein. Man nimmt an, dass sie das geschafft hatten, auch durch Bestechung mancher Wachen. Und sie töteten den König Belsazar. Will jemand etwas gegen die Wahrheit des Wortes Gottes sagen? Und die Bibel hat doch recht. Alles, was wir hier lesen, ist weder Fiktion noch Märchen, es ist Geschichte pur. Und was machen wir jetzt daraus? Was hat diese Geschichte mit dir und mir zu tun heute Morgen? All diese drei Kapitel, die wir gehört haben, wie können wir sie übertragen in unseren Alltag hinein? Als ich diese Kapitel vom Heiligen Geist aufs Herz gelegt bekommen habe, da war mir sofort klar, was er mir sagen wollte. Demütige dich unter die Hand des lebendigen Gottes. Überhebe dich nicht, denke nicht größer von dir, als es dir zusteht. Werde nicht stolz und überheblich. Wie oft ist das der Fall in unserem Leben? Seien wir ehrlich. Wie oft überheben wir uns auch über andere und vergleichen uns mit ihnen und machen sie klein und betrachten sie als minderwertig? Und wir klopfen uns auf die Schulter, weil wir doch so begabt seien. Und dann habe ich mich gefragt, das kam oft vor in meiner Vergangenheit, wieso sollte ein begabter Prediger wie ich die Spülmaschine ausräumen? Nun, das mag ein banales Beispiel sein, aber ihr Lieben, es ist genau das. Alle Gaben und Talente und alles, was wir in unserem Leben vermeintlich erreicht haben, ist nur Geschenk. Und diese Kapitel, sie erinnern mich daran, dass ich im Grunde nichts in meinem Leben erreicht habe, weil ich so gut bin und so groß und so fantastisch aussehe, sondern weil Gott der Herr, er hat Begabungen und Talente geschenkt. Der Apostel Paulus bringt es in 1. Korinther 15 so wunderbar auf den Punkt. Da steht geschrieben, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist Demut. Und ich will das gerne lernen. Unser Herr Jesus, wenn er mit seinen Jüngern zusammen war, erst heute Morgen in der stillen Zeit habe ich das gelesen und ich nahm das als Bestätigung für diesen Predigttext. Da sagt er zu seinen Jüngern, wer der Größte unter euch sein will, der sei der, der dient. Keine Aufgabe ist zu gering. Keiner von uns ist minderwertiger als der andere in den Augen Gottes. Und keiner von uns hat Grund dazu, in irgendeiner Weise stolz oder überheblich zu sein. Und die Bibel warnt uns ja sogar ganz eindrücklich hier im Buch Daniel, aber auch an anderen Stellen, auch in den Paulusbriefen des Neuen Testaments, vor Stolz und Überheblichkeit. Denn es ist allein Gott, der die Mächtigen einsetzt und abberuft, der uns unser Leben schenkt, aber es uns auch nehmen kann. Das liegt nicht in unserer Hand. Was in unserer Hand liegt, ist, um die Führung und die Weisheit des Heiligen Geistes zu bitten. Ihn darum zu bitten, dass er in uns diese Sehnsucht immer wieder neu erstehen lässt, demütig vor unserem Herrn Jesus zu leben und ihm zu dienen mit den Gaben, die er uns geschenkt hat. Und das heißt auch, und jetzt greife ich noch einmal das dritte Kapitel im Buch Daniel auf, mutig für seine Gebote und seine Wahrheit einzustehen. Es gibt nur eine Wahrheit. Und diese Wahrheit, sie ist eine Person und sie trägt einen Namen. Und dieser Name lautet Jesus Christus, der Herr. In einem Lied, da heißt es, kein Thron und keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht kommt jemals an diesen Namen heran, der so viel höher ist. Und doch ist es dieser große, herrliche, lebendige Gott, der sich demütigt und ganz klein macht. Und das ist für mich eine der schönsten Stellen, dieser sogenannte Philipper-Hymnus in Philipper 2 im Neuen Testament. Warum tut Gott das, dass er, der Weltenherrscher, sich demütigt und klein macht für uns? Dass er sein Zepter aus der Hand gibt und auf all seine Privilegien verzichtet. Er tut es nur aus einem einzigen Grund, und dieser Grund heißt Liebe zu dir und mir. Ewiges Leben für dich und mich. Wenn wir anerkennen und sagen, ja, oh, ich habe das nötig, ich brauche das, was hier am Kreuz geschah, ich brauche Vergebung meiner Schuld, ich schaffe das nicht. Ich will nicht so stolz sein und so überheblich und zu glauben, ich könne das allein und ich müsse mich nur entschuldigen und dann wachse Gras über die Sache. Nein, nein, erlösen kann mich nur einer. Und ich will das begreifen und annehmen und bekennen vor den Menschen. Und dann will ich mutig eintreten für meinen Herrn Jesus. Ich will aufstehen, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, für die Witwen und die Waisen. Ich will aufstehen für die, die nicht selber sprechen können für sich. Ich will gegen all das Unrecht predigen, das hier in unserem Land geschieht und auf der Welt. Ich will es nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich will keine faulen Kompromisse machen mit der Welt. Ich will mich nicht wegducken vor den Politikern, die gegen das Wort Gottes verstoßen, auch heute noch. Ich will das klar ansprechen, so wie Bischof van Galen es getan hat und viele andere, gegen Unrecht und Terror. Und nicht aus einer falsch verstandenen Toleranz heraus alles zu dulden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die einzige Wahrheit zu verkündigen, die es gibt. Und falls es sein muss, dafür auch Nachteile in Kauf zu nehmen. So wie die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego. Aber ich frage mich mehr und mehr, wären wir dazu bereit? Unser Leben ist so bequem geworden, nicht wahr? Es ist so schön zu leben. Und dann erhalten wir lieber den Status quo aufrecht. Aber ich frage mich, ist es das wert angesichts der Ewigkeit, die vor uns liegt? Oder sollten wir nicht viel, viel mutiger und entschlossener den Namen Jesus Christus predigen, so wie hier geschrieben steht? Ich habe bemerkt, ich möchte das tun, von ganzem Herzen, ihm gehören. Ich möchte keine Kompromisse mehr machen. Ich möchte nicht immer alles tolerieren müssen, nur weil die Mehrheit alles toleriert. Ich möchte ein lebendiger Fisch sein. Dieses Lied haben wir vor 20, 25 Jahren schon gesungen. Ein lebendiger Fisch, der gegen den Strom schwimmt und nicht mit ihm. Ich möchte mich abheben von einer Masse, die immer profilloser wird. Aber nicht, dass ich dafür Ruhm und Ehre bekomme. Nein, der Einzige, der dafür Ruhm und Ehre bekommen soll, ist Jesus Christus, der Herr. Gelobt sei er im Namen Jesu. Amen.